Reisejournalismus, MABB, Angie-Doku, Fußball-EM, Radio 1 Studio. Die Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
Medienmagazin. 25 Jahre on demand.
Ey, bring das doch mal auf den Punkt, wenn du es geschafft hast, eine Merkel-Raute zu etablieren tatsächlich, ja, und das weltweit irgendwo im Kopf hängen geblieben ist, dass du einen Signature-Move hast, ja, was normalerweise nur so irgendwie Wrestler oder so am Start haben, dann ist schon beeindruckend auch. Auf eine komische Art und Weise.
Der das beeindruckend fand, heißt Le Floyd, ist Bestandteil der Doku-Serie Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin. Mehr dazu in dieser Medienmagazin-Ausgabe vom 13. Juli 2024. Außerdem hören Sie genaues Passendes natürlich jetzt zum Auftakt der Feriensaison zum Reisejournalismus. Dann plant die Medienanstalt Berlin-Brandenburg einen Medienparcours und wir müssen natürlich auch als Medienmagazin auf die letzten 4 Wochen Fußball gucken. Und dann gibt es noch einen kleinen Transparenzhinweis zum Radio 1 Studio. Und das natürlich wie immer.
Vom Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Malerische Heidelandschaften treffen auf norddeutschen Schaum.
Herzlich willkommen zu Wunderschön. Es geht in die Lüneburger Heide.
Tja, so klingt es, wenn in der ARD-Sendung Wunderschön Moderatorin Judith Rakers zu Fuß und auf dem Pferd die norddeutsche Heidelandschaft erkundet. Und die Sommerferien beginnen ja nächste Woche, ich habe es ja schon angedeutet, in Berlin und Brandenburg. Und die meisten werden ihr Ferienziel schon gewählt haben. Die meisten Reisenden bleiben wohl in Deutschland, aber auch Südeuropa ist gefragt, Spanien und Italien etwa. Fernreisen sind dann meistens etwas für die kältere Jahreszeit. Und bei all dem ist die Frage, wie berichten die Medien eigentlich über nahe oder ferne Ziele und was hat sich seit Corona verändert? Wenn man Umfragen glauben will, wollen Menschen öfter im Nahbereich Urlaub machen und auch nachhaltig spielt da eine stärkere Rolle. Allerdings ist es bei Fernreisen mit dem Flugzeug oft schnell vorbei mit der Nachhaltigkeit. Und Michael Mayer hat sich das für uns angeschaut und berichtet über Reisejournalismus für die nahen und fernen Ziele. Michael, wie sieht es denn aus im Reisejournalismus derzeit 2 Jahre nach Corona?
Na, die Reisebranche ist wieder zurück zum Normal sozusagen. Also die Leute verreisen wieder genauso oft und fleißig wie vor Corona. Und viele, du hast es gesagt, die wissen ja auch schon, wohin sie reisen wollen. Allerdings hat es schon so ein paar kleinere Veränderungen im Reisejournalismus gegeben, haben mir Kollegen und Kolleginnen aus der Branche erzählt. Im Fernsehen zum Beispiel ist es ja so, dass Reisereportagen manchmal dahin führen, wo man vielleicht nie in seinem Leben hinkommen wird. Und das war und ist dann immer noch so ein beliebter Zeitvertreib, sich das anzusehen, sagt Friedel Groth. Er ist WDR-Redakteur in der Abteilung Wirtschaft, Verbraucher, Reisen.
Und das hat sich jetzt im Nachklapp eigentlich gar nicht geändert. Das ist nach wie vor die massenrelevanten Ziele, sind nach wie vor im Fokus, sind interessant für die Leute. Klassiker ist natürlich Mittelmeerraum, ne, super beliebt. Klar, so Ziele wie Mallorca, also die klassischen Sachen, griechische Inseln, so, das ist nach wie vor beliebt. Was wir feststellen ist aber, dass ein ganz anderes Thema noch reinspielt beim Zuschauerinteresse. Und zwar ist das Inflation. Also wir haben ja auch Preissteigerungen total und viele Leute da auf eine andere Spur kommen, anderswo Urlaub machen zu müssen. Und wir merken, dass Ziele, ja, alles, was so ein bisschen ostwärts geht, wo Urlaub vielleicht noch bezahlbarer ist, an Attraktivität auf jeden Fall gewinnt.
Ja, und Deutschland ist für jeden dritten Touristen das Ziel der Wahl. Danach folgen je nach Statistik Spanien, Italien, Türkei und Griechenland. Und all das habe sich nach Corona wenig bis gar nicht verändert, hat mir Sönke Krüger erzählt. Er ist Leiter der Reiseteile bei der Weltgruppe. Während der 2 Jahre Corona habe man in Deutschland zum Glück die Reiseberichterstattung ja fortgesetzt. Und das sei in anderen Ländern durchaus anders gewesen.
Die Leute sind mehr innerhalb Deutschlands gereist oder im Nahbereich und das ist so geblieben und darauf, denke ich, haben sich auch die Reiseteile oder die Reisemedien eingestellt. Das heißt, es gibt schon mehr Deutschlandgeschichten als vorher.
Nun las und hörte und sah man ja auch oft Kurzreisetipps, Michael, also für Orte innerhalb Deutschlands oder zumindest für nicht so weite Ziele innerhalb Europas, also Städtetrips zum Beispiel. Sind die nach wie vor aktuell?
Ja, klar. Also Kurzreisetipps, so Ausflugsempfehlungen, sage ich jetzt mal, die sind ja nicht erst seit Corona-Themen, die beliebt sind. Also das ist ja jetzt irgendwie eigentlich querbeet bei ARD-Sendern, auch bei den Tageszeitungen. Und diese Serviceorientierung ist aber seit Corona noch wichtiger im Journalismus geworden, hat mir Martin Wein erzählt. Er ist Vorsitzender des Verbands Deutscher Reisejournalisten.
Das sieht man zum Beispiel bei der FDI-Pleite, dass solche Themen doch wichtiger geworden sind und hinterfragt auch das Reisen an sich und stellt Alternativen zur Verfügung, also zum Beispiel die Bahnreise statt der Fluganreise.
Ja, und wie das aussehen kann, hat Redakteur Sönke Krüger von der Welt mehrfach in Texten und Artikeln beschrieben. Zum Beispiel ist er nach Süditalien nicht mit dem Flieger oder dem Auto gefahren, sondern mit der Bahn.
Eine Idee war, so eine Art Schienenkreuzfahrt von Hamburg nach Monopoli zu machen, also einmal quer durch Deutschland, Österreich bis ganz nach Süditalien runter und zwischendurch auszusteigen, also wie in einem Kreuzfahrtschiff, nur eben mit Zug und nicht mit dem Schiff. Eine andere große Geschichte, die wir auch gemacht haben, war, als das 9-Euro-Ticket, mittlerweile ja 49-Euro-Ticket, eingeführt wurde, einmal quer durch Deutschland zu reisen, mehrere Tage, um zu sehen, zu checken, geht das eigentlich als Urlaubsreisemöglichkeit?
Nun ist ja immer wieder zu lesen, dass auch der Reisejournalismus unter Druck sei, dass Reiseberichterstattung gekürzt oder zusammengelegt wird. Ist das tendenziell tatsächlich so?
Ja, doch, kann man so sagen. Also große Verlagshäuser wie Funke in Essen oder Matzak in Hannover, also die haben ja Dutzende von Zeitungen im Portfolio, die produzieren ihre Reiseteile zentral. Es ist ja auch in der ARD so, dass nicht längst alle Sender ein eigenes Reisemagazin im Programm haben, also sowohl im Hörfunk wie im Fernsehen. Also beim RBB zum Beispiel ist es ja so, da bietet Inforadio jeden Sonntag ein Reisemagazin. Und fürs Fernsehen ist eine Redaktion geplant, die federführend Reisethemen koordiniert und produziert. Also es ist noch nicht entschieden. Meines Wissens wird das voraussichtlich der WDR und der SWR werden. Und auch bei den Printmagazinen wird das Angebot dünner. Also Merian erscheint seit ein paar Jahren nur noch zweimonatlich. Und Titel wie Geo Saison sind im Zuge der Übernahme von Gruner und Jahr durch RTL eingestellt worden. Und Martin Wein sagt, dass all diese Entwicklungen natürlich die Bandbreite an Themen und Berichten schmälere.
Es nimmt natürlich Pluralität und meine These ist auf jeden Fall, dass ein Konsument beispielsweise in Garmisch-Partenkirchen ganz andere Reisepräferenzen hat als jemand in Flensburg, weil der ganz andere Ziele im Blick hat. Der eine fährt in den Norden, der andere fährt vielleicht eher ins Mittelmeer oder zum Skilaufen. Und das kann ein Reiseteil, der in Hannover für 100 andere Zeitungen gemacht wird, überhaupt nicht bedienen. Und das ist in der ARD genau das Gleiche.
Nun gibt es ja seit Jahren auch Kritik am Reisejournalismus, manchmal pauschal, manchmal konkret, dass bei Reisereportagen wegen des nicht gerade billigen Berichtsgegenstands, ich sag mal, finanzielle Entlastungen angeboten wurden, also oft ein Teil der Kosten von Tourismusagenturen übernommen wurden. Ist das nicht wirklich vielleicht dann doch ein wichtiges Problem, was man klären müsste für die unabhängige Berichterstattung?
Ja und nein. Also Tourismusagenturen haben natürlich oft ein Interesse, die Touristenströme zu kanalisieren. Also ich sag jetzt mal weg von überlaufenden Ecken hin zu weniger bekannten Zielen. Lieber Den Haag als Amsterdam, also eher Valencia als Barcelona oder lieber Triest als Venedig, ne? Also weg von diesen Hotspots sozusagen. Und solcherlei Unterstützung ist für die ARD aber ein No-Go, denn hier werden alle Kosten selbst bezahlt. Aber Reisejournalist Martin Wein sagte mir, dass man, solange man es transparent mache, also stelle das für ihn und seinen Verband keine Interessenskollision dar.
Dass also am Ende des Textes oder des Beitrags darauf hingewiesen wird, dass diese Reise finanziert wird. Außerdem darf es natürlich keinen Einfluss auf die Berichterstattung nehmen. Ich würde persönlich also auch immer ablehnen, dass mir jemand vorher abfragt, wie die Berichterstattung aussehen soll oder in welcher Richtung ich da berichten möchte. Und wenn es dann gut ist und empfehlenswert ist, dann wird es auch empfohlen. Und ansonsten bin ich der neutrale Mittler, der dann auch sagt, nein, das passt so nicht oder da würde ich was anderes empfehlen.
Also dann ab in die Ferien, Michael. Nicht angereist heute nach Babelsberg, sondern geblieben im Haus des Rundfunks, was ja auch das Klima schont. Vielen Dank für deinen Bericht über den sich wandelnden Reisejournalismus 2 Jahre nach dem Ende von Corona. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. I don't know. Apropos Ferienzeit, Reisezeit, es ist auch die Medienparcourszeit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Was das genau und im Speziellen vielleicht für Sie bedeutet, die Sie in Brandenburg wohnen, gleich. Zuvor wollte ich jedoch von der Direktorin der Medienanstalt und auch zu dem Vorsitzenden der Direktorenkonferenz der verschiedenen Landesmedienanstalten, Dr. Eva Flecken, wissen, was ihre private Medienaufsicht neuerdings im Auto macht.
Genau, auch die Autos sind mittlerweile reguliert, wobei das nur in Teilen natürlich stimmt. Es handelt sich hier vielmehr um die Regulierung der Multimedia-Systeme. Und ich versuche das immer gerne anhand eines Beispiels zu bringen. Betrifft vielleicht Radio 1 weniger, aber stellen Sie sich vor, Sie sind ein kleiner Sender aus Berlin oder aus Brandenburg und haben gar nicht mehr die Chance, in die verschiedenen Autoradios reinzukommen, also in diese Multimedia-Systeme. Vielleicht auch, weil ein Autoanbieter sich entscheidet, einen Exklusivvertrag mit einem Streaming-Dienstanbieter abzuschließen. Und insofern hat der Gesetzgeber vor einigen Jahren gesagt, auch dieser Bereich, weil wir eben neue Gatekeeper haben, gehört medienregulatorisch in den Fokus gerückt.
Ist Ihnen da schon was auffällig geworden? Gibt es tatsächlich Bestrebungen oder ist das erstmal nur so eine Annahme? Man muss ja immer ans Schlimmste denken.
Also ich glaube, der Gesetzgeber hat aus guten Gründen erstmal ans Schlimmste gedacht und deswegen uns den Auftrag gegeben. Wir haben als Kommission für Zulassung und Aufsicht, also die Landesmedienanstalten insgesamt, in diesem Jahr 3 Automobilhersteller schon mal die Anzeige entgegengenommen und gesagt, ja, bei euch handelt es sich um eine Benutzeroberfläche und im Fall von Tesla auch um eine Medienplattform. Und jetzt geht es darum, sich sozusagen die Rechtsfolgen, also die materiell-rechtlichen Vorgaben, die Pflichten, die damit einhergehen, genauer anzuschauen und sicherzustellen, dass auch diese Anbieter eben alles entsprechend umsetzen.
Sie sind aber typenoffen, nehme ich mal an.
Genau, es geht um sämtliche Automobilhersteller, die eben diese Multimedia-Systeme, möchte ich mal sagen, anbieten. Und das sind natürlich mittlerweile alle.
Wenn man an die MABB denkt, denkt man auch an Lizenzvergabe. Da gibt es ja immer mal wieder Ausschreibungen. Sender können sich bewerben, kriegen dann eine Zulassung. Es gibt eine heiße Diskussion um UKW. Sehen Sie da schon ein Ende am Licht des Tunnels?
Also ein Ende von UKW meinen Sie wahrscheinlich damit? Nee, das sehe ich im Moment für die Region Berlin und Brandenburg noch nicht. Der Hintergrund ist ein relativ einfacher. Wenn wir ich nehme jetzt mal Berlin als Beispiel, weil das war die letzte Ausschreibung, die wir da hatten. Selbst eine kleine, nicht so ganz starke Frequenz, UKW-Frequenz ausschreiben, haben wir irgendwas zwischen 15 bis 20 Anträge. Das heißt, es gibt im Markt wirklich noch einen großen Bedarf nach UKW-Frequenzen. Uns wird auch immer wieder gespiegelt, dass UKW für den kommerziellen Bereich echtes Rückgrat ist. Darüber finanziert man das Programm, die Verbreitung, so kommt die Vermarktung rein. Und solange die Vermarktung noch so aufgestellt ist, wie sie aufgestellt ist, braucht es UKW. Wir als Medienanstalten haben den Auftrag, uns um Vielfalt zu kümmern. Und das verstehen wir so, dass wir eben auch weiterhin UKW-Frequenzen ausschreiben. Dabei darf man natürlich nicht außer Acht lassen, dass es schon ein Verschieben gibt. DAB wird stärker, auch die Nutzung von Webstreams, von Webradio, also sozusagen von diesem Online-Audio-Bereich steigt weiterhin. Aber letzten Endes wollen wir hier nichts am Markt vorbei entscheiden. Und es ist sowieso letzten Endes eine Entscheidung des Gesetzgebers, was er ins Gesetz, in den Medienstaatsvertrag Berlin und Brandenburg reinschreibt.
Die dritte starke Säule der MABB ist, die Medienkompetenz zu stärken. Sie haben das MIZ in Babelsberg, Sie haben aber auch andere Module, um mit, ich sag mal dann auch Schulkindern in Kontakt zu kommen, mit Bürgerinnen und Bürgern, die selber bei Alex Radio machen. Jetzt gibt es seit dem 11. Juli in Oranienburg ein Programm, das Medienparcours genannt wird. Das hört sich erstmal anstrengend an. Ein Parcours ist ja doch immer irgendwie so ein Ritt. Was meinen Sie damit? Was wollen Sie erreichen?
Stimmt, ein Parcours ist auch immer ein Ritt. Ja, das ist wahr. Genau, also der Medienparcours besteht im Grunde genommen aus 3 Modulen. Das eine ist ein Escape Room, also dieses Spielerische, das kennt man ja vielleicht, sich einem Thema zu nähern. Und zwar ist das der sogenannte AI, wie Artificial Intelligence, also Künstliche Intelligenz Cube. Und das ist ein Projekt vom Medieninnovationszentrum in Babelsberg. Und diesen Escape Room, den haben wir jetzt mobilisiert. Wir haben ein altes Postauto genommen, umgearbeitet und ja, da drin befindet sich dieser Escape Room und das heißt, dort können sich die Brandenburgerinnen und Brandenburger also spielerisch dem Thema Deepfakes, KI und all diesen Dingen nähern und wir wollen natürlich damit die, ich sag mal, digital die KI-Kompetenz stärken. Das ist ein Teil. Der zweite Teil wird bestritten von Alex Berlin, unserem offenen Kanal. Da ist das Thema Partizipation im Vordergrund. Das ist die sogenannte Alex Talkbox. Hier können die Brandenburger und Brandenburgerinnen zu gewissen gesellschaftspolitischen Themen ihre Meinung äußern und es ist ein Studierendenprojekt Und dort wird letzten Endes dann auch eine Sendung draus geschnitten. Aber wie gesagt, da steht eben Partizipation im Vordergrund. Und das dritte, das ist der Desinfopoint. Also nicht Infopoint, sondern Desinfopoint.
Und Desinformation.
Genau so ist es. Und dort können dann eben auch diejenigen, die dort mitspielen, sich dem Thema Desinformation und begegnen, auch spielerisch eben die Kompetenzen erlernen, diese zu erkennen, auch etwas über den Medienmarkt zu erlernen. Und eben mit diesen drei Bereichen, mit diesen drei Spielen, wenn man so möchte, haben wir also einen Medienparcours zusammengestellt und reisen in den nächsten 2 Monaten durch Brandenburg.
Wer kann sich da beteiligen? Ist das irgendwie mit Eintrittskarten?
Nee, das ist frei, absolut niedrigschwellig. Jeder kann teilnehmen. Wenn man diesen Escape Room spielen möchte, kann ich nur empfehlen, auch einmal auf der Website vorbeizuschauen. Da kann man sich voranmelden, aber eigentlich ist immer genug Platz. Man kommt da einfach vorbei. Die Termine stehen schon fest. Und es geht wirklich darum, dass im Grunde genommen alle Generationen, gerne auch generationsübergreifend, also vielleicht die Großmutter mit dem Enkel oder weiß ich nicht was, diese Spiele bestreiten und sich so einfach ein bisschen fitter und kompetenter und vielleicht auch resilienter im Bereich der Medien machen.
Ich nehme an, es ist eine Ferienaktion, aber damit endet ja nicht das Medienkompetenzangebot der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Ist da schon was in Planung, so eine, ich sag mal, stationäre Anlaufstelle?
Also stationär gibt es natürlich bei uns immer Alex Berlin. Wir haben auch das Medieninnovationszentrum. Wir probieren das jetzt mal mit den 2 Monaten, mit dieser mobilen Variante, die in der Tat in den Ferien liegt. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das funktioniert, wenn das angenommen wird, dass wir das dann auch weiter fortführen, über die Ferien hinaus, im nächsten Jahr wiederholen, natürlich auch mal nach Berlin fahren und nicht nur in Brandenburg bleiben. Aber das müssen wir dann nach den 2 Monaten mal evaluieren.
Ich kann mir vorstellen, dass Schulen jetzt auch zuhören oder Direktoren oder Klassenlehrer. Kann man sie auch mal in die Schule holen, also sozusagen buchen?
Ja, absolut. Also gerne sich einfach bei uns melden, einfach bei mhbb.de vorbeikommen. Wir haben gerade auch für Schulen übrigens eine Reihe an Projekten, die interessant sind. Auch sowas wie Journalismus macht Schule, vermitteln wir. Da gehen ehrenamtliche Journalistinnen und Journalisten in Klassen und sprechen mit den Schülerinnen und Schülern darüber, wie das journalistische Handwerk eigentlich funktioniert, warum es gut ist, wenn man 2 Quellen hat und all diese Dinge. Also wir haben wirklich ein mannigfaltiges Portfolio an Möglichkeiten und ich bin mir sicher, wenn jemand Interesse hat, finden wir das richtige Angebot.
Dr. Eva Flecken, MABB-Direktorin und Vorsitzende der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten. Am Rande des Jahresempfangs der Medienanstalt Berlin-Brandenburg in dieser Woche. Der Parcours macht Halt in 8 Orten und Städten in Brandenburg. Bis heute noch in Oranienburg. Dann zieht der Tross weiter nach Templin, 17. Juli. Angermünde, 24. Juli. Dahnsdorf, 1. August. Königswusterhausen, 7. August. Wittenberge, 16. August. Perleberg, 21. August. Und Potsdam, 28. August. Die genauen Tourdaten sehen Sie dann nochmal auf mabb.de.
Blackbirds singen unser Lied in der Nacht, ey. Vögel gucken wieder tief in die Kach, oh. Hängen mit der Brut, Liebe en masse. Zeit vergeht im Flug, sind bis 7 noch wach.
Tja. Ich hatte es letzte Woche schon angekündigt, nach dem Serienstart in der ARD-Mediathek und vor der Ausstrahlung im linearen Fernsehen im 1. am Montag 22.30 Uhr kann ich Ihnen hier mit den mir möglichen auditiven Mitteln versuchen, Sie neugierig zu machen auf Angela Merkel. Also eher auf den Film Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin von Tim Evers, den Sie unter anderem vielleicht kennen von Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt oder hier auch kürzlich bei Radio 1 zu hören aus dem Bikini. Da wurde er schon mal zu diesem Film gefragt. Aber ich habe jetzt mal so ein bisschen kompakt und sehr sinnlich etwas zusammengestellt, was Sie hoffentlich neugierig macht.
So. Die Mehrheit glaubte, da kommt jemand, der es nicht kann.
Eine mutig gewordene Frau, die was kann und was will.
Ich bin in der DDR aufgewachsen. Wir können auch mal die Klappe halten. Und ich habe mir auch oft mein Teil gedacht.
Sie hat sich dieses affige, männlich Gockelnde gespart.
Und hat sich gedacht, die zerstören sich schon selbst. Und damit hatte sie recht.
Sie möchte Bundeskanzlerin werden.
Ich glaube nicht, dass ein Mann diese politische Klugheit gehabt hätte.
Mein Name ist Tim Evers. Ich bin Filmemacher und Fernsehjournalist. Und
Sie haben gerade so eine Art Vorpremiere erlebt in der 14. Etage beim RBB über Ihren Angela Merkel-Film in der 90-Minuten-Fassung.
Die Kurzversion.
Es gibt 160, warum?
Naja, es ist eine Serie, es sind 5 Teile, gut 30 Minuten. Jede Folge hat sozusagen ein Jahr, einen bestimmten Moment des Aufstiegs der Karriere von Angela Merkel zum Zentrum. Und daraus haben wir für die lineare Ausstrahlung eine 90-Minuten-Fassung gemacht, in der es dann eher um die Kanzlerjahre, Kanzlerinnenjahre geht. In der Serie ist es so, dass Teil 1, Teil 2, da geht es eben um 89 respektive 99, also die Jahre davor.
Weil man muss für die Mediathek anders erzählen, weil es darum geht, möglichst serielles Verhalten zu bedienen. So habe ich das mal gelernt. Was haben Sie denn da anders gemacht? Also haben Sie einfach nur gesagt, wir nehmen die Highlights aus den Folgen heraus und packen die dann in 90 Minuten? Oder gibt es auch eine andere Dramaturgie im 90-Minuten-Film?
Mediathek erfordert ja erstmal, dass die Teile nicht zu lang sein dürfen. Die Schwelle einzuschalten sozusagen soll nicht zu hoch sein. Deshalb sagt man immer, länger als 30 soll es eigentlich nicht werden.
Obwohl die Leute ja dranbleiben sollen, ne? Also
ja, deshalb
ist ein Trick oder wie?
Cliffhanger zum Schluss und so weiter. Und dann soll weitergeguckt werden. Und
dann bleiben die Leute dann 160 Minuten dran. Ist doch ideal, oder?
Ja, wenn das jemand macht, Merkel bingen, absolut, gerne. Und das war eben jetzt die Schwierigkeit und deshalb wurde dann ja auch die Entscheidung getroffen, man konzentriert sich jetzt eher auf die Kanzlerinnenjahre und erzählt dann Prägungen, besondere Momente der Vorgeschichte, die man wissen muss, so in Rücksprüngen. Insofern konnte man leider nicht einfach nur die Teile sich rausnehmen aus dem Film, die besten und zusammenhacken, sondern musste eben immer Bezüge schaffen und Überleitungen schaffen, zum Teil auch neu bauen. Also es sind so einzelne Elemente hier auch drin, die gar nicht in der Serie sind, sondern weil wir einfach merken, man muss da die Kurve anders nehmen im Schnitt. Aber das Gerüst hier ist ja eigentlich 2005 bis zum Ausschied aus dem Amt und alles andere wird dann sozusagen in Vor- und Rückgriffen erzählt.
Jetzt muss ich Ihnen erstmal ein Kompliment machen. Als ich hörte, dass es eine Doku gibt über Angela Merkel, gab es für mich innerlich eine Sperre. Der Anlass ist der 70. Geburtstag und das kenne ich aus der DDR noch, dass man immer zu irgendwelchen Jubiläen Filme machte. Ne? Ob das die FDJ war, wenn die ein Jubiläum hatte oder auch irgendein wichtiger Mensch, dann machte man einen Film und dann gab es Pflichtfernsehen oder die Leute haben zielgerichtet abgeschaltet. Ich bin also mit einer gewissen professionellen Neugier rangegangen, wie Sie mich kriegen. Und Sie haben mich innerhalb der ersten 5 Minuten bekommen durch interessante Statements, die wir jetzt mal hören können.
Sie kennen mich und Sie wissen, was ich anpacken möchte und wie ich das mache.
Kennt man Angela Merkel? Ich glaube, kein Mensch kennt Angela Merkel.
Angela Merkel
ein Enigma?
Ist ein Rätsel.
Ich hatte nie das Gefühl, Angela Merkel zu kennen.
Das weiß ich jetzt nicht genau.
So frech wie sie war, sah sie auch aus, als würde sie in einer Mädchenrockband mitspielen.
Sie war die erste Frau an der Spitze, die ewige Kanzlerin.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Angela Merkel, 16 Jahre hat sie uns regiert. Mit Maß und Mitte durch die Krisen der Welt gesteuert, oder?
Nein, sie hat nicht durch die Krise gesteuert, sie hat die Krise verzögert. Durch die Krise steuern heißt, man kommt am anderen Ende der Krise wieder raus. Fühlen Sie sich, als ob wir am anderen Ende einer Krise rausgekommen wären?
Sind unsere Krisen Ihre Krisen? Wo steht Deutschland nach Angela Merkel? Und was heißt eigentlich Merkeln?
Merkel, das ist die Vorgängerversion von Scholzen. Das steht doch für sich, oder?
Sie kennen mich, wir kennen Sie. Kennen wir Sie? Wir müssen reden. Über Sie, über uns. Über das, was bleibt. Wer ist Angela Merkel?
Sie haben mich geködert, das ist klar, aber Sie haben mich auch durch eine interessante Erzählweise geködert. Erstmal haben Sie populäre Musik verwendet als Filmmusik. Dann haben Sie auch mit der Bildsprache versucht, die Sehgewohnheiten der, ich sag mal jetzt so provokant, der 90er Jahre zu verlassen. Und dann haben Sie es aber auch geschafft, durch Ihre Art und Weise, wie Sie Bekanntes neu aufbereitet haben. Ist das etwas, was Ihnen sozusagen vorher bewusst war im Handwerkskasten? Wir müssen das so machen oder ist das Ihre Handschrift?
Also ich bin, glaube ich, gefragt. Ich bin ja nicht politischer Journalist, politischer Mensch, ja, aber nicht Journalist. Ich glaube, ich bin gefragt worden eben deshalb auch und weil ich mit Musik und so und Zeitgeschichte viel zu tun habe. Und der Auftrag war eben, Merkel zu erzählen für eine jüngere Zielgruppe und für die Mediathek in erster Linie. Das heißt, wir mussten uns was überlegen. Wir wollten Zeitgeistmusik verwenden, also Musik aus der jeweiligen Zeit, weil das immer der direkteste Draht sozusagen ins Bewusstsein der Leute ist.
Sogar, Sie verwenden sogar die Stones, Angie.
Angie. Angel.
Ja, und eben dieses Kate Bush-Stück, weil das auch so eine Brücke schlägt in diesem Remix, weil das die Kids heute kennen, weil das in Stranger Things in dieser Serie verwendet wurde und dadurch konnte man damit ganz gut spielen. Und dann hat man ja auch so Nöte. Also gerade aus der Frühphase von Merkel gibt es im Prinzip ja wenig sozusagen Langmetrage-Beobachtung oder so, sondern die geht in die Parteizentrale, sie kommt aus der Parteizentrale raus und sie sitzt bei einer Pressekonferenz. Und daraus muss man ja aber irgendwie noch eine spannende Erzählstrecke schaffen zu bilden. Und da kam dann einer der beiden Editoren mit diesem Splitscreen-artigen Effekt, der uns die Möglichkeit gab, Bilder anders zu verwenden, auch nochmal in der Masse sozusagen eine andere Spannung herzustellen im Bild oder auch was zu verdeutlichen und so. Also auch diese Freiheiten sich zu nehmen mit so eigentlich albernen Elementen wie einer Lupe oder Bilder zu wiederholen oder so zu arbeiten, das sollte alles eben dem dienen, dass wir aus diesen Archivbildern so archäologisch was rausziehen müssen, was man vielleicht vorher nicht sah.
Sogar Super 8, glaube ich, ne, war dabei.
Diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen von ihr sind von einem Kollegen gedreht auf 8 mm. Ja.
Das habe ich zum ersten Mal gesehen. Also da war ich wirklich extrem überrascht, dass man überhaupt noch etwas findet von ihr, was man noch nie gesehen hat, weil man kennt sie natürlich, also, oder man glaubt sie zu kennen, und sie haben das wunderbar miteinander verwoben und komponiert. Aber was ich jetzt tatsächlich beim Sehen des Films als Defizit empfunden habe, sie benutzen ja nur Originaltöne von ihr, die bereits irgendwie schon mal öffentlich waren. Machten sie aus der Not eine Tugend, weil sie für ein Interview nicht zur Verfügung stand, oder wollten sie sie gar nicht haben?
Also wir haben sie natürlich angefragt, sie hat aus Termingründen abgesagt, wir haben damit aber auch irgendwie gerechnet, weil sie ja ihr Buch schreibt und das kommt im Herbst raus, und es war irgendwie klar, dass sie sich nicht vorher vor eine Kamera setzen wird, sondern sie wird im Herbst in Talkshows gehen können und so, also sie kriegt da eine Fläche.
Ja, aber das wäre ja nochmal zusätzlich vielleicht Werbung für ihr Buch gewesen,
oder? Hätte sie ja schon Dinge erzählt, die sie dann im Buch veröffentlicht. Also das
kann man ja machen, so als kleine Snippets, so mal ein bisschen fallen lassen.
Also wir haben es versucht, waren nicht überrascht, dass sie absagt, und hatten...
Waren sie froh?
Nee.
Im Nachhinein vielleicht?
Im Gegenteil. Also am Anfang dachte ich, es gibt uns mehr Freiheiten eigentlich, über sie zu erzählen. Und ich wollte immer so eine Art deutsches Selbstgespräch über Merkel eigentlich in den Film bringen. Und nach einer Recherche und auch nach diesen ersten Interviews hätte ich mich schon gefreut. Weil da entstehen dann Fragen, die man doch gerne stellen würde. Aber war nicht. Und es gab aber ein Konzept, das gab es auch schon, bevor ich dazu gerufen wurde, das eindeutig auch eben mit diesem Über-Merkel-Sprechen gespielt hat und auch mit jüngeren Stimmen und so. Und insofern waren wir darauf vorbereitet, dass das nicht klappen könnte.
Aber im Nachhinein, mir fehlt sie nicht, muss ich ehrlich sagen, weil das immer die Gefahr gibt, Geschichte umzudeuten und nicht authentisch sie so zu nehmen, wie sie in dieser Zeit gesprochen hat, weil man in ihrem Fall auch schon glaubt, dass sie damals die Öffentlichkeit nicht manipuliert hat, sondern auch schon sehr oft das gesagt hat, was sie gedacht hat, weil sie eben nicht diese gelernte Politikerin war. Aber gut, das müssen andere beurteilen, inwieweit da auch Kommunikationsstrategen dahinter waren. Aber ich glaube, der Film gewinnt dadurch, dass man sie nicht selbst nachträglich ihre Zeit nochmal umdeutet oder deutet, dass sie die Deutungshoheit übernimmt quasi. Mhm. Aber vielleicht nochmal was zu ihren Protagonisten.
Le Floyd ist 27, seine erste Begegnung mit der Macht.
Kommst da an, dann wirst du erstmal komplett durchleuchtet. Dann wird erstmal komplett dein Auto auseinandergenommen, dann wirst du wieder woanders geparkt. Dann darfst du aufbauen, dann kommt ihr Lichtdubel. Und dann irgendwann kommt Merkel, setzt sich hin und es geht los. Im Kopf spielt so ganz kurz die Einmarschmusik, ja, von Star Wars. Und dann Darth Vader kommt. Ein Spaß.
Erstmal wunderschönen guten Tag, Frau Bundeskanzlerin.
Sie haben ja querbeet, also von Le Floyd über Thilo Jung, Ihren Lieblingsminister, glaube ich, kann man sagen, de Maizière, auch den sehr kritischen Betrachter aus der AfD. Aber also, Sie haben schon versucht, gerecht zu sein, und gab es Absagen?
Ja, gab es Absagen. Doch. Wir haben lange versucht, zum Beispiel Frauke Petri zu gewinnen für den Film. Lange, lange. Und sind ihr wahnsinnig entgegengekommen, und sie hat dann trotzdem sozusagen über Twitter, als ich noch mit ihr in Kontakt stand, parallel über Twitter abgesagt und gesagt, sozusagen für eine Merkel-Doku, und das mache ich nicht.
Gerhard Schröder?
Nee. Ja, interessant gewesen vielleicht. Aber es sind, also wir wollten den Kreis recht klein halten, und es sollten die Jungen da sein. Ich brauchte aber auch Leute aus der Nähe, die sie beschreiben können.
Putin?
Ja, glaube ich, über
unsere interessant gewesen.
Wobei, ich weiß nicht, ob das so dankbar ist, aus so jemandem was rauszukriegen.
Weil man auch nicht weiß, ob der wirklich die Wahrheit sagt, ne?
Ja, und was könnte da der Erkenntnisgewinn sein? Es ging darum, einen Spagat zu kriegen zwischen jungen Stimmen, die sie auf eine überraschende, frische Art betrachten oder Erfahrungen widerspiegeln, wie Le Floyd, also so diese Begegnung mit der Macht, das würde einem kein politischer Journalist erzählen, weil die alle daran gewöhnt sind. Dass jetzt
auch oder sogar Marina Weisband. Ne?
Ja, genau. Und auf der anderen Seite eben aber natürlich auch Weggefährten zu haben, die sie aus der Nähe beschreiben können und auch Kontrahenten oder Widersacher, wie das zum Teil Roland Koch zum Beispiel ist. Mhm. Ja, so. Und aus dieser Mischung dann irgendwas zu stricken.
Was ist denn jetzt Ihre ureigenste Antriebsfeder gewesen für den Film? Wollten Sie jetzt das universelle Angie-Porträt machen? Und ist Ihnen das letzten Endes gelungen oder ist es einfach nur ein Geburtstagsfilm dann geworden?
Nee, das mit dem Geburtstag ist auch, das ist so ein äußerer Anlass, aber auch von der Redaktion wurde es eher genommen, um jetzt mit so ein bisschen Abstand auf diese Zeit nochmal zu gucken und diese Frau, weil das hat sich ja in den letzten 2,5 Jahren total verändert. Also auch als ich mir noch die Artikel und Beiträge angeguckt habe, die erschienen sind bei ihrem Abschied aus dem Amt, die haben einen ganz anderen Tenor als das, was heute geschrieben wird. Das hat sich so fundamental gedreht, dass es da ein Interesse gab, nochmal neu rauf zu gucken und eben auch über die Jüngeren. Und für mich war es eben, dass ich, als ich die Anfrage kriegte, kurz auch nachdachte darüber, wer eigentlich Angela Merkel ist. Und merkte, ich kann das gar nicht genau benennen. Und ich bin auch im Osten aufgewachsen und ich habe sie nie als Ostdeutsche wahrgenommen, jedenfalls nicht in der frühen Phase. Und das war eigentlich das, was mich am meisten interessiert hat. Das ist jetzt in der Serie vielleicht ein bisschen stärker als hier, gar nicht der zentrale Punkt des Films, aber das war das, was mich gereizt hat, da nochmal zu gucken, wo kommt die her, wie hat die sich hochgearbeitet und wie ist sie damit umgegangen.
Sie haben es auf alle Fälle geschafft, dass ich trotz des 90-Minuten-Films mir jetzt die Serie angucke, weil ich wissen will, was Sie ausgespart haben in dieser Zusammenfassung.
Folge 1 und 2.
Dankeschön für das Gespräch.
Vielen Dank.
Mir hat es gefallen, ich fand es sehr erkenntnisreich, jetzt nicht so viel Neues, aber nochmal ein schöner Recap zur Erinnerung.
Mir hat es auch gefallen, ich fand es auch erkenntnisreich, gute Musik.
Wahnsinnige Dichte, die hat so die tiefen Bohrungen in die Geschichte immer, er hat die richtigen Zeitpunkte gefunden, wo er reingegangen ist, nach unten und dann wieder hoch. Also ich finde ein sehr aufgewogenes Bild von Merkel. Ich bin keine junge Zielgruppe, aber ich glaube, der wird es auch gefallen.
Ein bewegendes Zeitzeugnis hätte ich gar nicht für möglich gehalten, weil es ja so lange noch gar nicht her ist. Aber ich habe vieles nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen und das hat mir jetzt doch viel gegeben.
Die Ansicht, dass das sehr gut gestaltet wurde. Ja, wenn man die Geschichte kennt und auch die gesamte Entwicklung von der Frau Merkel mitverfolgt hat, aus dem Ostbereich jetzt auch noch ist, muss ich Ihnen sagen, wurde das gut dargestellt, auch als Persönlichkeit. Dass natürlich da noch Lücken sind und dass man da noch einige Momente hätte mehr, stärker vorstellen können zu ihrer Person. Ja, aber ich glaube, dass das sehr gut ankommt, der Film.
Darf ich Sie auch kurz fragen, wie Ihnen der Film gefallen hat?
Mir hat er auch gut gefallen und zwar aber auch deshalb, dass es mir nicht nur um die Person Merkel ging, sondern dass wir vom Alter her, sehen Sie ja, sind wir nicht mehr die Jüngsten, dass für uns auch nochmal die Geschichte damit abgelaufen ist und wir so manche Einblicke jetzt eben gekriegt haben, die wir auch noch nicht hatten.
Mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ist ja eine ganze Weile vergangen, dass die 16 Jahre, die Frau Merkel an der Macht war. Und einige Sachen hatte ich vergessen und einige Sachen wurden jetzt wieder für mich ja, publik.
Ich muss mich dem anschließen, was man von Merkel weiß, war nicht viel vorher, jetzt weiß man ein bisschen mehr, dass sie ein paar Versäumnisse hatte, hatten wir ja auch schon gemerkt in der letzten Zeit, sie hat ein paar Baustellen hinterlassen für die neue Regierung, ob die das dann besser machen, sei mal dahingestellt.
Der Film hat mir recht gut gefallen, letzten Endes hat er uns in vielen Fragen bestätigt, was wir auch schon so wahrgenommen haben. Und ja, da kann man eigentlich kaum noch was sagen.
Aber Sie haben sich nicht gelangweilt deswegen?
Nee, das war schon ganz spannend.
Am Sonntag, 14. Juli 2024, ist es geschafft. Sie wissen, worauf ich anspiele. 4 Wochen lang hörten wir wieder Neues aus der Gegend der Viererkette und einem Wir-Gefühl, aber auch so manche Sprechblase. Das Geblubber hat Jürgen Roth für das Medienmagazin analysiert. Hier seine UEFA-EM 2024-Kolumne.
Da ist die Kamera, hier sind wir. Der Platz ist leer, aber das macht ja nichts. Ist ja auch ein schöner Blick heute Morgen hier.
Na freilich. Na sowieso. Hauptsache Fernsehen, Hauptsache irgendwelche Bilder, Hauptsache nervtötendes und zeitzermalmendes Gerede und sei es kurz nach Sonnenaufgang im unbegreiflichen ARD-Morgenmagazin.
Wir leben ja in der Medienwelt und wir haben ja jetzt auch schon so diskutiert, muss man das sagen, muss man jede Geschichten erzählen. Das ist ja auch ein Medienprodukt.
Da schau her. Eine Sendung wie Markus Lanz, in der sich der quengelige Oberpauker Ewald Lienen in Sachen Fußball am 25. Juni produziert, ist ein Medienprodukt. Wer hätte es gedacht? Und wir Bekloppten haben dieses monströse Medienprodukt 4 Wochen lang konsumiert, kühlen Blickes, denn, wie es die ARD-Reporterin Julia Scharf ausdrückte,
dieser Blick von außen ist sicher ganz spannend.
Man könnte eventuell ein wenig treffender sagen, der Blick von außen ist sicher ganz interessant. Oder doch mega spannend.
Aber von den Spielern finde ich das Material mega, mega spannend. Mhm. Also es ist, ich glaube, Holland kann oder die Niederlande kann sehr, sehr weit kommen in diesem Turnier. Mhm.
Stefan Effenberg, der allerorten vollumfänglich einsetzbare und allzeit super smarte Top-Experte, traf da im allabendlichen RTL-M-Studio auf eine der vielen Hümmerinnen. Hier auf Jana Wosnitzer, die alsdann erzählte, dass Joshua Kimmich allmorgendlich im Mannschaftsquartier in Herzogenaurach einen Bonsai pflege.
Also es ist erstaunlich, dass Fußballer einen grünen Daumen haben. Ja. Also ja. Das kenne ich so jetzt nicht. Also,
Joshua Kimmich nicht nur ein feines Füßchen, sondern auch einen grünen Daumen.
Das freilich nützte nichts. Genauso wenig wie das motivationstrainerliche Grandiosgeschwafel der Fußballbloggerin Lena Kassel bei Lanz vom 19. Juni, in dessen Verlauf die Hochkundige es schaffte, aus einem Biologie einen Erdkundelehrer zu basteln und den Pleonasmus eines Sondereinsatzkommandos hinzustemmen.
Der Spirit ist ein anderer. Und wenn wir da mal das Bild aufmachen, Sie haben die Graugänse ja schon erwähnt, da hat Hansi Flick wie so ein Erdkundelehrer Graugänse an eine Wand projiziert mit einem Overhead-Projektor. Damit bewegst du Anfang 20-Jährige nicht. Was hat Julian Nagelsmann gemacht? Der hat ein SEK-Sonderkommando zum Training geschickt und hat gesagt, guckt euch die Jungs an, ihr müsst euch aufeinander verlassen können. Darauf kommt es an, seid ein Team, nonverbale Kommunikation. Das ist ja fühlbar, das ist anfassbar. Und das ist einfach der Unterschied, der jetzt irgendwie in den letzten Jahren passiert ist, glaube ich, auf so einer Temperaturebene auch.
Gleichwohl, die Schlaumeierei war wie stets geschlechtsparitätisch organisiert. Im ZDF-Morgenmagazin machte der ehemalige Torwart René Adler seinem Simulationsberufsstand alle Ehre der Welt.
René, was ist deine Erklärung dafür, dass die Belgier unter Domenico Tedesco noch nicht wirklich überzeugen?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil sie haben eine gute Mischung aus arrivierten Spielern und jungen, talentierten Spielern. Aber irgendwie kriegen sie es auch noch nicht so richtig auf den Platz. Woran es liegt, ich kann es dir gar nicht sagen.
Und der tiefprofunde ARD-Experte Thomas Broich pfefferte eine Perle nach der anderen in die Republikrunde, zum Beispiel diese.
Ich glaube tatsächlich, dass die Portugiesen das Spiel in 2 Phasen begreifen müssen. Es geht erstmal darum, den Block tiefer reinzudrücken, weil das geben die Slowenen nicht so ohne weiteres preis. Das stimmt total. Und wenn dann irgendwann der Druck zu groß wird, nachdem sie auch oft die Tiefe attackiert haben, dann können sie anfangen, so um den 16er rumzuspielen, mit Flanken zu operieren oder eben auch Distanzschütze. Also wir haben ja mit Vitinha, mit Bruno Fernandes Leute, die da auch ordentlich abfackeln können.
Oder so.
Macht aus Sicht der Niederlande schon Sinn, da jetzt noch einen Mittelfeldspieler mehr rumturnen zu haben.
Oder die Moderatorin Stefanie Müller-Spirra, die an ARD-Spätabenden im Rahmen einer zum Grausen doofen Kneipenquizrunde vollkommen dissolut fröhlich kundtat.
Ja, für mich macht es auch Sinn, aber ihr habt euch ja für C entschieden, warum?
Nur so.
Keine Ahnung.
Nur so. Lieben wir. Lieben wir als Begründung nur so.
Nur so. Fernsehen in einer Nussschale. Sinn machen und dadurch jeden Sinn in die Flucht schlagen. Unter solchen Umständen kannst du dann auch ganz anders verunargumentieren.
Das kannst du dann auch ganz anders verargumentieren. Ja.
Und Spielszenen à la Manière de Christina Graf analytisch durchdringen.
Das geht dann ganz explosiv auch auf einmal los, ne? Also erst wird der Ball normal zirkuliert in einem für das menschliche Auge gut beobachteten, finde ich, Speed und dann geht's auf einmal ab.
Für uns geht's nun nach einem Monat Gedröhne und geistiger Verzwergung nicht mehr ab, sondern intellektuell total entkräftet, volles Rohr down. Und wir schließen mit drei Monumentalfaslern aus dem Fernsehlande Deutschland mit Peter Grossmann, Markus Söder und Marcel Reif.
Das ist das Schöne hier, dass die Verzahnung auf hohem Niveau gewährleistet wird.
Sie können ja eines nie machen. Sie können Sport und Fußball definitiv nicht vergleichen.
Ist nicht. Strich drunter. Okay, gut.
Jawohl, ja. Halleluja.
Radio 1 präsentiert vier Deutschland-Premieren im großen Sendesaal. 23. September, Grönemeyer. Erste große Darstellung von Leben und Werk Herbert Grönemeyers. Geschrieben von Michael Lenz, vorgestellt mit Special Guest Herbert Grönemeyer. 28. September, Vaterländer. Der bewegende Roman von Sabine Tambrea über seine ungarisch-rumänische Familie. 26. Oktober, Volker Kutscher, Rat. Der Abschlussband des großen Krimi-Projekts über den Aufstieg der Nazis. Special Guest Fritzi Haberland. 11. November, Joachim Meyerhoff. Man kann auch in die Höhe fallen. Die Geschichte eines Sohnes, dem seine Mutter aus einer tiefen Lebenskrise hilft. Radio 1. Für alle, denen Einnahme reicht, um zum Buch zu greifen. Und natürlich nur für Erwachsene.
Und ich hatte zu Beginn kurz angedeutet, das Radio 1 Medienmagazin ist auch ein Transparenzmagazin. Wenn sich zum Beispiel bei Radio 1 etwas verändert, zumal dankenswerterweise mit Ihrem Rundfunkbeitrag. Und in den letzten Wochen haben wir aus einem Reservestudio gesendet, damit nach über 20 Jahren unsere Technik, also Regietisch, der Mixer, nebst Kabellage und Peripheriegeräte erneuert werden können. Noch sind wir hier drin, aber ab Montag beginnt dann der Regelbetrieb mit neuer Technik.
Mein Name ist Dirk Jorch, bin Projektleiter im RBB. Seit 1987 arbeite ich hier in der ARD, damals SFB angefangen, und baue heute das Studio bei Radio 1 um. 2010 sind die Geräte, die im Studio sind, also die Regler, die man bedient, die Tasten, das wurde ersetzt. Aber, sage ich mal, der Kern, die Kreuzschiene Mandozzi, die das Mischpult ausmacht, die Töne mischt, die ist schon sehr alt, genau. Die ist in 2001, 2002 ist das angeschafft worden. Wir müssen jetzt auch dringend die Studios ersetzen, die Mandozzi-Technik, weil der Hersteller nur noch bis 2027 Support leisten kann. Das heißt, wir haben jetzt schon viele Geräte, die es gar nicht mehr zu kaufen gibt. Wir tauschen dann immer aus in Berlin, wenn was abgebaut wird, oder in Frankfurt-Oder hatten wir auch schon eine Erneuerung, dass wir diese Teile hier aufbewahren. Und wenn dann bei Radio 1 was kaputt geht, dass wir dann noch alte Geräte in der Hinterhand haben und die dann im Studio einsetzen können, wenn sie kaputt gehen. Also die Kosten für das Mischpult alleine liegen ungefähr bei 150.000 Euro. Das ist dann aber das Mischpult für das Studio mit dem Moderatorenplatz und Newsplatz, Co-Moderatorenplatz. Du hast noch ein Produktionsstudio dazu, einen Sprecherraum, der erneuert werden soll. Und vor dem Studio gibt es das sogenannte Cockpit. Radio 1 hat ja so die Besonderheit, dass sie die Bundesliga am Samstag überträgt. Das heißt, ganz viele Audioleitungen, die werden im Cockpit vorgemischt und werden dann in die Sendung, in das Studio gebracht. Und dazu ist dann auch nochmal ein separates Mischpult notwendig, was im Cockpit dann aufgebaut wird.
Medienmagazin Podcast. Bonus-Track.
Bevor Sie in Ergänzung zur Angela Merkel-Doku eine Podiumsdiskussion hören können, noch einmal zurück zum Umbau des Radio 1 Studios mit Erläuterungen von Dirk Jorch, Diplom-Ingenieur, Projektleitung, Hauptabteilung Mediensysteme, IT-Broadcast und IT-Netzwerk RBB. Die Gesamtkosten und Nutzungsdauer.
Also der komplette Studioumbau mit Demontage der alten Technik, Kabel raus, neue rein, sind wir bei 380.000 Euro, die das kosten. Wir gehen von einer Nutzungsdauer von 10 Jahren aus. Die Hersteller garantieren mittlerweile auch für die Technik 10 Jahre Support und eine Gewährleistung. Und im Regelfall versuchen wir dann auch wirklich nach 10 Jahren ein Studio zu erneuern. Hier bei Radio 1 hat es dann 12, 13 Jahre gedauert, bis es erneuert wurde. Aber das ist so, sag ich mal, eine gängige Größe. 10 Jahre soll so ein Studio in Betrieb sein.
Der Vorlauf solcher Studioarbeiten?
Also der Vorlauf ist mittlerweile immens. Wir haben ja durch die ARD bzw. öffentlich-rechtliche die Vorgaben, Aufträge, die größer als 200.000 Euro sind, in der EU auszuschreiben. Und das ist ein standardisiertes Verfahren und das hat allein 137 Tage, was dieses Verfahren an Zeit benötigt, dass du die Unterlagen bzw. die Produkte produktneutral ausschreibst. Also du schreibst wirklich, wie das Mischpult funktionieren soll und darfst nicht sagen, wir möchten jetzt DAD haben oder Sony oder Yamaha, sondern du musst sagen, welche Funktionen das Produkt haben muss. Das musst du in die Leistungsverzeichnis, also in die Unterlagen einschreiben. Dann wird es an den Markt vergeben. Dann haben die Hersteller oder die Lieferanten haben dann 6, 8 Wochen Zeit, ein Angebot abzugeben. Dann wird es geprüft. Und bis der Auftrag dann erteilt ist, sind also 153 Tage ins Land gegangen. Und dann beginnt erst die Bestellphase, dass sie beim Hersteller das Mischpult bestellen, die Kabel bestellen und dann sind wir im April letzten Jahres, also 2023, gestartet und haben den Auftrag im Dezember 2024 an den Hersteller rausgegeben und haben jetzt mit den Arbeiten hier vor Ort im April 2024 begonnen.
Die Entscheidung für den Hersteller DHD Audio GmbH Leipzig.
Also wir haben uns für DHD entschieden, weil das eine sehr schön flexible, gut konfigurierbare Oberfläche bringt, beziehungsweise wir diese Oberfläche selber gestalten können. Wir haben mittlerweile Leute, das Know-how, dass wir die Mischpulte so konfigurieren können, weil Teile davon sind ja eigentlich nur noch Touch-Displays. Da kannst du dann Knöpfe, Fader, Funktionen, Drehgeber, kannst du da programmieren und die Oberfläche so gestalten, wie du sie benötigst. Das war mit ein entscheidender Grund, uns für DAD zu entscheiden. Der Preis ist natürlich auch immer ein Entscheidungskriterium an dieser Stelle. Der Hersteller ist sehr flexibel, was Anforderungen angeht, unterstützt uns sehr gut. Das waren so die großen, sag ich mal, Punkte oder die wichtigsten Punkte, warum wir uns für DAD entschieden haben. Und vielleicht auch noch die Nähe genau zu Berlin. Die sitzen ja in Leipzig. Das ist also nicht allzu weit von uns entfernt. Das heißt, wir bekommen da relativ schnell Support.
Hören Sie nun die Podiumsdiskussion zur Voraufführung der 90-Minuten-Doku Angela Merkel, Schicksalsjahre einer Kanzlerin, aufgezeichnet am 4. Juli 2024 in der RBB Dachlounge, moderiert von Angela Ulrich vom RBB 24 Inforadio.
Ja, was für ein Film, was für Erinnerungen und solange jetzt hinter mir nochmal die Stühle richtig gestellt werden, weil wir wollen ja auch drüber reden, über diese 90 Minuten, wo Sie ja wahrscheinlich alle Momente entdeckt haben, eine Kanzlerin gesehen haben, wo Sie viele Erinnerungen haben, Sie konnten schmunzeln, vielleicht auch Gänsehaut das ein oder andere Mal. Und viele Fragen sind gestellt worden. Merkel, was bleibt von Ihrer Macht? Was hat sie gemacht mit diesem Land? Ich fand auch einen der Kernsätze am Ende des Films, hat sie uns vor Schlimmerem bewahrt oder eben nicht genug für die Zukunft getan. Und das wollen wir jetzt miteinander besprechen. Und ich freue mich, auf dem Podium jetzt einige Leute zu begrüßen. Und ich fange mal an, Judy Dempsey, irische Journalistin. Sie haben sie viel im Film gesehen. Die klettert jetzt hier rüber. Hier bitte. Genau. Sie hat Merkel begleitet, Sie haben sie erlebt. Dann gibt es Thomas Heilmann, CDU-Bundestagsabgeordneter für Berlin. Er ist da nicht aufgetaucht, aber er kann uns herzlich willkommen. Die Partei und die Kanzlerin sicher erklären. Und natürlich Tim Evers, den Mann, der diesen Film gemacht hat, Autor und Regisseur, ebenfalls herzlich willkommen. Wir haben jetzt so eine halbe Stunde, nur dass Sie ungefähr die Dimension ahnen für diese dritte Halbzeit Nachspielzeit, die wir jetzt hier miteinander haben. Tim, es gibt ja 70. Geburtstag, ist jetzt kein super origineller Anlass für so einen Film und es gibt auch schon andere Filme über Merkel. Aber ihr habt was Besonderes probiert. Ihr habt was probiert, wo auch die Generation Merkel viel vorkam. Erzähl mal ein bisschen, was dir am wichtigsten war oder am überraschendsten auch bei diesem Film.
Also der Auftrag war tatsächlich...
Warte mal, hört man? Ja?
Für eine jüngere jetzt. Zielgruppe zu erzählen, die Generation Merkel, die zum Teil keinen anderen Kanzler...
Hören Sie gut oder...
keine andere Kanzlerin vor ihr kennengelernt hatte und sich da eben auch mit Stimmen, die im Film zu Wort kommen und in der Erzählweise sozusagen so weit anzupassen. Und mich hat aber eigentlich, ich meine, die hat uns 16 Jahre regiert und trotzdem kriegt man sie irgendwie nicht zu fassen. Das wird ja im Film auch von vielen immer wieder bestätigt und so ging es mir, also dieses schwer Greifbare, kann man ja aktuell auch wieder sehen, sozusagen sie geht zu den Grünen, aber nicht zur Konrad-Adenauer-Stiftung oder nicht zum CDU-Parteitag und alle fragen und spekulieren, wie steht die dazu? So, also das finde ich schon faszinierend eigentlich nach der langen Zeit, die uns begleitet hat, auch vor dem Hintergrund ihrer Herkunft und ihres Aufstiegs und so. Also das, dachte ich, insgesamt ist eine spannende Geschichte.
Nicht greifbar, sagt Tim Evers. Wie geht's Ihnen, Judy Dempsey? Sie haben ja eine ganz tolle Szene in diesem Film, als Merkel gerade gewählt ist und Sie fragen, wie geht's Ihnen? Und sie erstmal auch so ein bisschen nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Was ist sie für Sie greifbar gewesen oder immer noch, Frau Merkel?
Wie lange haben wir? Tim, das war ein super Film. Gratulieren und dem Publikum.
Können Sie Ihr Mikro auch zum Mund?
Ja, yeah, ist das besser? Ist das besser?
Super.
Ich muss auch Angela Ulrich gratulieren, weil ich jeden Morgen ungefähr 6 Uhr aufstehe und höre es immer Angela
Geht jetzt
Ulrich,
um eine andere Angela,
Stimme, nur
Dank.
Dass Sie wissen. Ihr Land ist sehr kompliziert, sehr groß und sehr interessant und ich muss sagen, dass das für mich hatte ich mit Angela Merkel, sie war wirklich und sie ist, aber sie war wirklich ein Phänomen, sehr vorsichtig. In diesem Film, es war sehr interessant, in Opposition, als Angela Merkel war, sie war sehr locker und sehr offen und sehr entspannt, sehr relaxed. Und in Macht, sie war sehr vorsichtig und mehr Kontrolle. Aber ich muss sagen, es gibt natürlich, Politik ist sehr komplex und kompliziert, Vorteil und Nachteil. Aber es hatte Glück, dass ich als Journalistin eine große Gelegenheit und Möglichkeiten zu über Angela Merkel schreiben. Ich habe viel gelernt über die Leute, links, rechts, Zentrum ist es egal, aber es war sehr, sehr wichtig. Und ich muss wirklich sagen, ich bin stolz aus ihrem Land, dass 2015 so viel Leute, das braucht Schutz vom, aus Syrien, dass Angela Merkel diese Grenze eröffnet hatte. Das war sehr, sehr wichtig für wie heißt das?
Humanity, Menschlichkeit. Und hatten Sie das Gefühl,
aber
dass
war,
Sie...
Der Film war super in diesem Teil.
Und hatten Sie da das Gefühl, Sie greifen zu können, Sie verstehen zu können, auch gerade in diesem Moment der Flüchtlingskrise? Verstehe ich Sie so richtig?
Nein, aber es ist, wir haben jetzt, sage wir, weil ich hier in Deutschland wohne, wir haben fast 1 Million Syrien-Leute hier. Und meine Kinder sind in der Schule und es gibt Syrien-Leute da, türkische Leute da. Sie sind fast total integriert. Und sie haben schnell Deutsch gelernt. Und sie wollen in die Uni gehen oder in den Arbeitsplatz gehen. Es ist so wichtig. Und man vergisst das so schnell. Und dieser Film hat das entdeckt.
Hat uns da auch nochmal zurückgeführt in diese Zeit. Thomas Heilmann, Sie waren Unternehmer, sind dann mal von Angela Merkel angerufen worden. Ob sie hat Sie zu Ihrem Berater gemacht, später auch zum Internetbeauftragten der CDU. Wir haben ja diesen schönen Satz auch von ihr gehört, Neuland, Internet. Als Sie da das erste Mal so richtig erlebt haben, war das so ein bisschen, was ist das da für Kohls Mädchen? Oder hatten Sie da schon das Gefühl, das ist jemand, der es weit bringt?
Ich habe sie damals gefragt, relativ schnell, was sie eigentlich politisch machen will. Sie war 8 Jahre Bundesminister geworden und so. Und sie war ja eine unfassbar Disziplinierte und mein erster Eindruck, ein Mensch mit 5 Mikrochips mehr im Kopf als der Normalbürger. Das ist total auffällig, wenn Sie mit ihr reden, wie schnell und wie viele Informationen sie verarbeiten kann. Ich habe mich gefragt, ob man eigentlich mit einer Stunde Angela Merkel gerecht werden kann. Ich habe jetzt den Film, weil ich hatte eine Bundestagsdebatte, deswegen konnte ich nicht am Anfang der Vorführung da sein, deswegen durfte ich das heute Nachmittag schon mal sehen und habe dann jetzt den zweiten Teil hier nochmal gesehen. Da habe ich ganz viel in dem Film gesehen, den ich beim ersten Mal übersehen hatte. Der Film hat eine auch handwerklich große, tolle Dichte, aber ich bin nicht sicher, ob jetzt gerade der jüngere Zuschauer, der nicht so politisiert ist wie ich, überhaupt alle diese Facetten begreifen kann. Also der Film versucht ja sehr objektiv zu sein, das finde ich auch sehr gelungen und auch die Ambivalenz ihrer Bilanz und so weiter, das kann nicht alles sein. Es fehlen aber natürlich ganz viele Dinge. Irrsinniger Streit mit Horst Seehofer, der 2002 angefangen hat und dieser ganze Handlungsstrang, der kommt gar nicht vor. Der erklärt aber sehr viel. Und ich finde, Angela Merkel ist sehr klar. Also ich habe nicht alles, was sie gemacht hat, finde ich richtig. Und ich habe auch Kritik und so. Aber ich finde sie nicht so unklar. Sie ist ungewöhnlich. Und sie kommt aus einer ungewöhnlichen Familie. Und vielleicht darf ich eine Episode erzählen. Kurz nachdem sie Bundeskanzlerin wurde und Sie diese Frage gestellt haben, hat sie ein paar Wertgefährten, die sie ins Kanzleramt mitgebracht haben, sehr besonderer Kreis, jetzt viel lang, das schon die Zusammensetzung. Ich war jedenfalls dabei und ihr Vater war dabei. Und ich habe ihren Vater gefragt, ob er nicht stolz ist, dass seine Tochter jetzt Bundeskanzlerin geworden ist. Darauf sagt er zu mir, Stolz ist eine Kategorie, die kennen wir in unserer Familie nicht. Ich bin heute noch nicht über diesen Satz hinweg und der ist jetzt 19 Jahre her. Ich bin Vater von 4 Kindern. Ich würde platzen vor Stolz, wenn die viel weniger erreichen, ja, und das war mir total fremd, so, aber
es passt ja auch zu dieser Bescheidenheit der Familie.
Ja, genau, deswegen erzähle ich die Geschichte, weil es eben sehr charakteristisch ist für die Persönlichkeit Angela Merkel und ich finde sie nicht so unklar. Und was auch nicht in dem Film vorkommt, ist, die Leute haben sie zeitweise verehrt. Ich meine, der grüne Ministerpräsident Kretschmer hat gesagt, ich bete jeden Tag, dass sie im Amt bleibt, ich kann mich nicht an ein parallele historisches Ereignis auch in keinem anderen westlichen demokratischen Land erinnern, dass ein Oppositionspolitiker so etwas öffentlich und ja absichtlich öffentlich und nicht irgendwie so versehentlich gesagt hat. Und das zeigt, dass dieser Regierungsstil von Merkel, der auch empfindliche Nachteile hat, das will ich gar nicht weglassen, ja, aber dass der eben auch zu seiner Zeit gepasst hat und dass sie ein Kind einer Zeit war und nicht nur. Das ist einfach zu kurz zu sagen, naja, sie hat halt alles nicht gemacht. Also ich bin Bundesvorsitzender der Klimaunion, natürlich hätten wir mit Klima mehr machen können, aber...
Das wollen wir gleich auch nochmal genau erklären. Aber wo Sie es gerade ansprechen, die war in einer Zeit, wir haben ja auch erinnern uns, Eurokrise, Schuldenkrise, es waren jetzt andere Zeiten als jetzt. Manchmal denkt man, das waren ja Krisen, die fühlten sich anders an, aber klar gab es sie. Und Judy Dempsey, Sie haben ja immer auch diesen Blick von außen gehabt. Ich erinnere mich selbst als Frankreich-Korrespondentin, da war man für diese ruhige Merkel eben auch, wie Sie sagen, relativ dankbar, wenn man erratische Sarkozys dabei hatte. Wie haben Sie Merkels Wirkung nach außen in diesen ersten Jahren, wie haben Sie die erlebt?
Es ist eine sehr interessante Frage. So, ich komme aus Irland und ich habe zwei Beispiele. Ich war ein deutscher Korrespondent war in einem Taxi in Dublin für die EU. Es ist der EU-Rat in Dublin, es ist egal. Und der Taxi hat diese Stimme gehört. Oh, wo kommen Sie her? Ich komme aus Deutschland. Oh, danke, du hast uns viel Geld gegeben. So, und ja, und. Und Angela Merkel, sie ist so wunderbar. Vielen, vielen Dank. Na, das war in der Euro-Krise. Irland war eine Katastrophe. So korrupt und Geld verschwendet, bla bla bla. Aber im Vergleich mit Griechenland, die irische Bevölkerung und die Regierung war sehr dankbar mit Merkel. Endlich sauber Finanzen. Und die Irische hat Merkel unterstützt. Don't ask me why. In Frankreich, ich war in Urlaub in Frankreich und wir haben Französisch gesprochen und natürlich, die Französin hat meinen Akzent gehört. Oh, wo kommen Sie aus? Und ich bin gelogen. Auf Deutsch hat, oh, die haben Angela Merkel. Ja, das war vor den Covid, 2017, 2019. Stimmt das? Oh, sie ist wunderbar, wir haben so schlechte Präsidenten. Es ist schrecklich, können wir umtauschen? Und ich sagte, nein, es ist nicht möglich. Aber der Ausblick von Amerika, von Irland, von Frankreich war so groß.
Aber ist es oft so, dass dann jemand von außen gut gesehen wird? Wir haben ja auch Obama aus Deutschland sehr viel mehr geliebt, hat man das Gefühl gehabt, als in den USA. Ja. Tim Evers gerade, sie hat ja am Ende in ihrem Film, in deinem Film, Tim, nochmal wirklich auch dieses angelernte Bundesbürgerin. Habe ich vergessen gehabt vielleicht von dieser Rede. Das fand ich jetzt nochmal sehr berührend. Diese Frage, ist sie eigentlich als Ost im Westen nicht, als West, im, also dieses nicht richtig angekommen sein zwischen Ost und West? Wie würdest du das sehen?
Also das ist auf jeden Fall was ich sehr interessant finde, wenn man ihren Weg sich ansieht und wenn man die 90er Jahre sich anguckt. Wir haben ja eine Serie gemacht, sozusagen 5 Teile. Es sind 160 Minuten insgesamt.
Mit Seehofer.
Aber wir haben uns eben in jeder Folge an einem Jahr orientiert. Deshalb fallen bestimmte Dinge raus. Aber die Folge, die sich eben mit dem Aufstieg 99-2000 mit der Kohlgeschichte beschäftigt, da, und als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich das Gefühl gehabt, sie wollte auf eine Art fast unsichtbar werden in dieser Partei und auf diesem Weg an die Spitze irgendwie. Und sie wollte nicht aufhören, sondern sie wollte ja so werden wie die anderen. Und das ist hier so, ich habe sie damals nicht als Ostdeutsche wahrgenommen. Und ich glaube, das
war das eher ein, wie Thomas Heimann erzählt hat, man ist eben auch in dieser Familie nicht irgendwie glitzernd gewesen, sondern das ist ja auch ihre Kunst gewesen, das unterschätzt werden, das pragmatische Schritt für Schritt, dieses grandios Uneitle. Aber hat sie da zu wenig vielleicht auch dadurch sich als Ostdeutsche gezeigt, um mit Westdeutschland zu kommunizieren, zu integrieren? Weil das ist ja was sie selber am Ende fast erwähnt, oder?
Ich glaube, dass das so ist, dass sie da mehr hätte das nach außen kennen können später. Und ich fand es dann eben interessant zu sehen, wie sie zum Schluss im Prinzip aus dieser Rolle wieder raustritt. Und also aus der Ferne zumindest für mich so eine Art Unabhängigkeit oder so entwickelt. Und dann diese Rede hält ganz zum Schluss, finde ich zu spät. Aber vielleicht auch hängt das auch mit diesem Seehofer-Streit und 2015 zusammen, dass sie sich dann ein Stück weit auch, also sie konnte sich das ja auch leisten, wieder unabhängig gemacht hat.
Und Sie haben eben schon die Klimaunion, für die Sie ja jetzt stehen, Thomas Heimann, angesprochen. Die Physikerin Merkel, die alles wusste, was da passiert. Und wenn man jetzt nichts tut fürs Klima, was dann für spätere Generationen sehr viel schlimmer wird. Sich das nochmal dem Machbaren so sehr unterzuordnen, wie groß ist da der Fehler?
Das ist eine gute Frage. Also wenn man das, ich glaube, man muss Geschichte immer aus der Zeit heraus beurteilen, in der sie gewesen ist. Und man kann nicht mit heutigen Maßstäben handeln, denn die Bevölkerung hat sich geändert. Als ich Klimaunionsvorsitzender werden sollte, war ich noch gar nicht, war kurz vor dem Ukraine-Krieg, hat mich eine, ich habe versprochen, dass ich es nicht weiter erzähle, eine Frau eines DAX-30-Vorstandes kam zu mir und sagte, super, wir müssen endlich wieder was für Klima tun und so weiter. Aber Thomas, tu mir bitte eingefallen, wir müssen das ohne Windkraft machen. Das ist einfach zu hässlich für Deutschland.
Man darf es nicht spüren, quasi.
Ja, genau so. Ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt, so einen Schwachsinn. So. Aber ich will jetzt gar nicht über die Sache reden, aber ich wollte einfach diese Einstellung sagen. Wir hatten für viele Dinge keine gesellschaftliche Mehrheit. Und wenn man Merkel etwas vorwerfen kann, ist, dass sie nie Kommunikation versucht hat einzusetzen, um etwas stimmungsmäßig zu verändern. Und meine These ist, dieses Talent hatte sie nicht und sie wusste, dass sie das nicht kann und hat es deswegen nicht versucht. Und das ist auch wieder typisch. Und
aber hat sie nicht genau das bei der Flüchtlingskrise anders gemacht?
Das ist ja also wenn ich ihr etwas vorwerfe, ist es die miserable Kommunikation, okay, während der Flüchtlingskrise. Also gut, der einzige Punkt, bei der ich spiele jetzt ja gar keine wirklich bedeutende Rolle in der Kanzlerschaft, Merkel, aber ich war damals Justizsenator hier in Berlin und hatte deswegen natürlich damit viel zu tun. Und ich habe, also ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 3 Abende mit Steffen Seibert, dem damaligen Regierungssprecher, diskutiert und gesagt, das kann man so nicht machen. Man kann das nicht so kommunikativ begleiten. Wir müssen die, die das nicht gut finden, mitnehmen und wir haben sie nicht mitgenommen.
Aber ganz kurz, jetzt habe ich mich selber doof von mir. Ich würde noch mal kurz beim Klima mit Ihnen bleiben. Sie hätte doch auch Überzeugungstäterin in diesem Punkt sein können, einfach
ja,
weil sie es wusste. Warum ist sie es nicht gewesen?
Naja, wir haben heute Abend, ich bin unverdächtig, glaube ich, ein Großfan von Olaf Scholz zu sein, aber der ist eben von Mehrheiten abhängig. Und wenn der den Haushalt alleine aufstellen dürfte heute Abend, dann würde er den schon aufstellen. Kann man jetzt falsch oder richtig finden, darum geht es mir nicht. Kann er aber nicht. Sondern er ist in einer Catch-22-Position, dass er keine Mehrheiten bekommt. Und es gab für ganz viele Dinge keine Mehrheit, übrigens auch, weil die SPD es damals nicht wollte. Also ich bin ja überhaupt nur zum Klimaflügel gekommen, weil ich komme aus der Justizpolitik, wie Sie wissen, weil ich gesagt habe, das können wir sonst nicht weiter, wir müssen noch mehr machen. So, und das war aber, wir waren eine ganz kleine Gruppe in der Unionsfraktion, die auch in der SPD keine Unterstützung hatte, um das mal klar zu sein. Da gab es 2-3 Leute, die das auch so gesehen haben, aber es war damals in der Großen Koalition niemals eine Mehrheit, Nord Stream 2 zu stoppen. Und das ist der einzig, glaube ich, inhaltliche Fehler. Nord Stream 2, also das russische Gas, hat die Energiewende befürwortet, weil es war die Überbrückungsenergie, das war der Plan. Der Plan war falsch, wie wir im Nachhinein wissen, bitte, aber er hatte einen Energiewendeplan.
Das sagt Judy Dempsey.
Also ich habe es anders, aber egal. Ich habe es anders verstanden.
Jetzt, wo wir gerade schon bei Energie und Russland sind, eine Frage auch noch in die Runde, was Merkel ja auch gesagt hat. Ich habe eine Erfahrung gemacht mit dem Mauerfall, die mein Glück war. Und für Putin war es sein Drama, seine Tragik. Sie versteht ihn, sie ist ihm nahe, sie kann seine Sprache sprechen. Hat sie ihn trotzdem komplett falsch eingeschätzt und war das ein Fehler von ihr oder ist das jetzt der Blick von 2,5 Jahren danach?
Also ich kann sagen, dass sie in der Bundestagsfraktion und an verschiedenen Stellen immer entsetzt von Putin wiederkam und ihn immer für einen Lügner gehalten hat. Also die hat nie ihm ein Wort geglaubt. Aber sie war eben, sie sagt, die Option ist ja nicht, dass wir Krieg mit Russland anfangen. Also wir hätten genug Anlässe gehabt, auch schon vor der Ukraine, sozusagen in früheren historischen Zeiten hätte man dafür Krieg angefangen. Ich meine, dass wir das heute nicht machen, müssen wir ja jetzt hier nicht diskutieren. Aber sie hat gesagt, naja, das ist halt der russische Präsident, was soll ich machen? Ich wünschte mir, wir hätten einen anderen. Ja? Also es war jetzt nicht ihre Wortwahl, aber das war der Tenor. Und ist auch eine interessante Fragestellung, ob Putin nicht die Gelegenheit genutzt hat, eine neue deutsche Regierung, die noch nicht fest im Sattel saß, Merkel weg, dass das auch ein Zeitfenster war, dass er den Ukraine-Krieg angefangen hat. Das könnte ich mir also durchaus vorstellen.
Das heißt, er hätte noch ein bisschen Scheu dann doch vor einer Merkel trotz ausgestreckter Hand gehabt.
Sowohl Trump wie Putin. Deswegen hat sie überhaupt die letzten 4 Jahre dran gehängt. Sie wollte ja eigentlich nach 12 Jahren aufhören. Das wäre auch in vielerlei Hinsicht gut gewesen. Ob es bei Covid auch gut gewesen wäre, das ist nochmal eine weitere Frage. Aber wenn hätte wäre, aber nur deswegen ist sie überhaupt im Amt geblieben.
Judy Dempsey, Sie zu dieser Energiefrage und Russland oder Russland vor allem. Noch mal einmal kurz. Wir haben nicht mehr viel Zeit.
Zwei Minuten. Tut mir so leid. Das CDU und die SPD, sie sind fast die gleiche vis-à-vis Russlands Politik für viel Jahre Ostpolitik und sie haben das unterstützen. SPD hat das unterstützen. Merkel hat eine Gelegenheit, so vielleicht diese Strategie verändern. Aber meine Meinung, CDU, SPD, diese Regierung, bis jetzt, erstens, sie haben keine Strategie für Russland. Erstens, sie haben keine Strategie, und das ist sehr, sehr wichtig für Europa. Merkel hat keine gute Rede über Europa gemacht, wirklich. Und Scholz, Europa ist... Ich kann nicht Scholz verstehen, was ist seine europäische Politik. Aber es ist schade. Es ist ein großes Land hier. Es ist sehr, sehr wichtig. Und was ich möchte sagen, Merkel und Scholz, diese besondere Regierung, sie haben keine Strategie für Europa. Und wenn Deutschland keine Strategie hat, dann Europa keine Richtung und Entwicklung hat. Das ist sehr, sehr schade für Deutschland und für Europa.
Ich würde ganz gern die Diskussion abschließen, nochmal mit einer ganz kleinen Runde. Und zwar würde mich interessieren von jedem von Ihnen, was ist Merkels größtes Verdienst und größtes Versäumnis? Vielleicht wirklich... ganz kurz.
Nein.
Also das, was Sie gesagt haben mit der Kommunikation, das finde ich auch, vielleicht, ich bin ja auch kein politischer Journalist, also das, ich würde auch eher auf sowas achten. Und es gibt aber, das ist ja auch das Puste in einer Kultur, also ich glaube, wir haben ja auch so eine Art von Missachtung von Rhetorik in der Politik ganz oft. Und das, da fängt es ja schon an. Und ich glaube, dass das natürlich ein schades und an ganz vielen Stellen schlimmes Versäumnis war. Verdienst gebe ich erstmal weiter. Also nicht, dass es die nicht gäbe, aber da fällt es mir jetzt schwer, so auf den Plutz eins zu nennen.
Okay, also ein Versäumnis haben wir. Wenig Kommunikation.
Trotz deinem wunderschönen Film, Tim, Merkel ist noch unbekannt. Wirklich. Und Merkel privat ist eine wunderschöne, sehr interessante Frau. Offensichtlich, wir hatten keine Ahnung. Und zweitens, großer Vorteil, Merkel ist, how do you say it, so uncorrupt. Keine Korruption. Sie ist so sauber. Ich bin so beeindruckt und stolz für ihr Land.
Also ich würde... müsste man länger darüber nachdenken, aber ich glaube, ihre größte Schwäche war nicht mal die Kommunikation, sondern ihr Teambuilding. Sie wollte Kramp-Karrenbauer nicht als Nachfolgerin haben, das könnte ich auch noch länger erzählen.
Wir haben Zeit.
Also das, was man selber nicht kann, muss man nach meinem Führungsverständnis mit Personalauswahl kompensieren. Und das hat sie nicht gemacht. Dafür gibt es übrigens auch eine Begründung, aber so viel Zeit geben Sie mir jetzt nicht, dass ich Ihnen erkläre, warum Helmut Kohl...
Versuchen Sie es.
Also Helmut Kohl war fest in der Partei verankert und hat deswegen den Mut gehabt, fremde Leute zu holen. Das haben wir ein bisschen eine Wiederholung mit Kai Wegner hier im Regierenden Bürgermeister. Der ist ja mit 14 irgendwie politisch aktiv geworden und war es immer und ist so tief verwurzelt, wie ich, wenn ich noch 50 Jahre Parteiarbeit in Berlin mache, nicht werden werde. Und hat jetzt lauter... Externe geholt und die Freiheit gehabt. Und so Helmut Kohl auch. Und Merkel war eben immer die Außenseiterin. Das haben sie völlig richtig und auch mit schönen Bildern gezeigt. Und hat sich eben nie getraut, Personalentscheidungen zu treffen. Und das ist die Ursache, warum man, also Kohl hat eben für die Klimapolitik Klaus Töpfer geholt. Und das hat sie nie irgendwie parallel gemacht. Und das ist wahrscheinlich ihr größter Nachteil. Und der größte Vorteil ist, sie ist in der Lage, einen politischen Prozess wie ein Schachspiel vorzudenken und zu einem konstruktiven Ergebnis zu kommen. Und wenn es wie im Brennglas auch für Jüngere, glaube ich, erinnerlich ist, sie hat diese Covid, und deswegen hat sie auch solche Zustimmungswerte gehabt, sie hat von dem linken Ramelow in Thüringen über Kretschmer bis zur CSU einstimmige Beschlüsse in der Ministerpräsidentenkonferenz hinbekommen, weil sie klug vorbereitet waren, Und weil sie politisch durchdacht waren, die ist nicht in Abendverhandlungen gegangen und hatte keine Idee, wie es ausgeht. Aber sie hat den Journalisten auch im Hintergrundgespräch nie erzählt, dass sie weiß, wie es ausgeht, weil wenn sie es öffentlich macht, geht es gleich schon wieder nicht. Und damit hat sie Europa zusammengehalten, damit hat sie den Westen zusammengehalten, der an vielen Punkten war. Sie ärgert sich bis heute noch, dass sie sich nicht stärker gegen Boris Johnson und Cameron gestellt hat und den Brexit versucht hat, kommunikativ zu verhindern. Das wäre, glaube ich, ein großer Segen. Aber wenn man von diesem bedauerlichen Ereignis absieht, sind alle möglichen Unglücke, die alle wirklich kurz vor der Tür stehen, alle nicht eingetreten. Und das, glaube ich, ist ihr ganz großes Verdienen. Innenpolitisch nicht und außenpolitisch nicht.
Gut, unser Schlusswort, wenn es für Sie okay ist, vielen Dank. Die Kanzlerin, die wir bestimmt durch die Schicksalsjahre besser kennengelernt haben, und es bleiben immer noch viele Fragezeichen. Ab nächsten Montag übrigens, dem 8.7., ist die Serie, das heißt, es sind 5 Folgen, gut 32 Minuten über Angela Merkel in der ARD-Mediathek zu sehen. Diese 90-Minuten-Fassung dann später kurz vor ihrem Geburtstag. Merkel wird ja am 17. Juli 70, also in knapp 2 Wochen. Und bis dahin können Sie sich noch satt sehen und auch weiter diskutieren, was Deutschland an ihr hatte, was sie vielleicht versäumt hat. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, hier sind. Und es gibt auch noch ein bisschen Zeit, um was zu trinken. Vielen herzlichen Dank. Und vor allen Dingen, sorry nochmal, ich habe sogar vergessen, Judy Dempsey, vielen Dank, Tim Evers, Thomas Heilmann. Nochmal einen Applaus für das Podium, bitte.
Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Wenn Sie jemanden kennen, dem die hier vorgestellten Themen nützen würden, empfehlen Sie den Medienmagazin-Podcast gern weiter. Mit einem Link zum Beispiel zur ARD-Audiothek. Ansonsten seien Sie gern live bei Radio 1 dabei, samstags zwischen 18 und 19 Uhr. Oder hier in der Nacht zum nächsten Montag. Bis dahin.
Radio 1 Medienmagazin.
Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.